Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem gemeinsamen Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben gehört, dass unsere Kultur zunehmend eine narzisstisch geprägte Kultur ist, dass ein Zeitalter des Narzissmus schon in den 70er Jahren ausgerufen worden ist. Ich habe vor einigen Jahren mit großem Interesse Studien einer US-Amerikanerin gelesen, einer Sozialwissenschaftlerin, Brené Brown. Sie ist bekannt als Schamforscherin, also sie erhebt in Studien und so weiter so dieses sehr unangenehme Gefühl, das jeder kennt und über das keiner sprechen muss. Das Gefühl der Scham, das Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Und sie fragt sich auch, ob ein Hintergrund der narzisstischen Kultur nicht möglicherweise eben auch kulturelle Hintergründe sind, nicht primär biografisch bewegt, sondern sie ist überzeugt, bei Massenphänomenen, wie es eben eine zunehmend narzisstisch geprägte Gesellschaft ist, ist die Ursache häufig in der Sozialisation und weniger in der persönlichen Veranlagung und Biografie zu sehen. Und so fragt sie vor allen Dingen nach kulturellen Hintergründen, die zu diesem Anstieg narzisstisch geprägter Persönlichkeiten führen. Sie diagnostiziert eine Kultur des Mangels in der westlichen Welt. Das Problem sei nicht, dass viele Menschen unter Grandiositätsfantasien leiden, sondern dass sich die meisten mit ihrer Existenz im Minus fühlen, im zu wenig. Ich bin nicht erfolgreich genug, um relevant zu sein. Ich bin nicht schön genug, um zu zählen. Ich bin nicht außergewöhnlich genug, um zur Kenntnis genommen zu werden. Ich bin nicht liebenswert genug, um dazu zu gehören. Es reicht nicht. Ich genüge nicht, ist das Problem. Und hinter diesem Lebensgefühl des Ich genüge nicht, sieht sie eine kulturelle Botschaft, nämlich, dass ein durchschnittliches Leben bedeutungslos sei. Und diese kulturelle Botschaft manövriert in die Angst vor einem gewöhnlichen, normalen Dasein, vor einer allzu gewöhnlichen, unspektakulären Existenz. Und so schließt sie, dass Narzissmus sich vor allen Dingen auch als eine kulturell bedingte, als eine auf Scham basierende Furcht vor Durchschnittlichkeit zeigt. Narzissmus als eine auf Scham basierende Furcht vor Durchschnittlichkeit, wenn sie nach kulturellen Hintergründen fragt. Ich bin keine Psychotherapeutin, ich werde nicht über Narzissmus und wie man das oder narzisstisch geprägte Persönlichkeiten auch hilfreich irgendwie da herausführen kann. Da haben Sie einige Hinweise gegeben. Ich möchte Ihren Gedanken aufgreifen, die Dosis macht das Gift. Und das wurde schon eingangs gesagt, es gibt auch eine gesunde Form von Narzissmus, aber es gibt eben auch ein zu viel. Und möchte so, ich glaube, in dieser Mischung zwischen gesund, manchmal wahrscheinlich auch zu wenig, aber ich nehme jetzt mal so diese Mischung von gesund und zu viel, changieren wahrscheinlich so die meisten. Also ich rechne mich auf jeden Fall immer wieder dazu und möchte darauf den Blick lenken. Wie kann da ein Umgang aussehen? Und die Analyse, die ich Ihnen gerade von Brené Brown vorgestellt habe, die hat auch mich unter anderem inspiriert in meinem Buch über die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein. Ich glaube, dass die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, ein Gegengewicht bildet zu dem immensen Selbstoptimierungsdruck, unter dem unsere Gesellschaft leidet. Und die Kehrseite der Medaille des Selbstoptimierungsdrucks ist das Gefühl, nicht zu genügen. Das möchte ich Ihnen anhand von 4 Gedanken im Folgenden vorstellen. Zunächst ein kurzer Blick auf die permanente Selbstoptimierung als ein Kennzeichen unserer Moderne und das damit einhergehende Gefühl, ich genüge nicht. Und damit, das heißt auch, das damit einhergehende Gefühl von Scham. Zweitens möchte ich die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, in Blick nehmen anhand 2 exemplarischer Lebensfelder, nämlich eine Kultur der Introspektion, des Innehaltens und der Umgang mit Grenzen und mit dem, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Und schließlich möchte ich einen Blick werfen auf die Frage, welche Bedeutung kann auch gelebte, gesunde Spiritualität haben, um zu einer guten Selbstbeziehung zu kommen und damit auch, um besser beziehungsfähig zu werden im Umgang mit anderen und mit der Welt. Das erste, ein Blick auf unsere moderne Gesellschaft. Das eherne Gesetz der kapitalistischen Leistungsgesellschaft, optimiere dich oder du bist raus, hat alle Lebensbereiche geflutet. Immer höher, schneller, weiter soll es gehen. Es gilt, das Beste aus sich zu machen und daher muss man ständig an sich arbeiten. An der Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungskraft, an der Fitness und Figur, an der Gelassenheit und an dem, was man sich kaufen und leisten kann. Aber auch das Beste ist immer noch einmal optimierbar. Und zack, hier schlägt die Falle zu. Denn so sehr man sich auch ins Zeug legt, bleiben die eigenen Anstrengungen notgedrungen auch ungenügend. Stellen Sie sich das Bild einer Stabhochspringerin vor. Sie legt die Latte hoch und ist gut trainiert und springt drüber. Sie legt die Latte höher und springt drüber. Und legt höher und springt drüber. Die Leistung ist immer optimierbar, aber irgendwann wird sie die Latte reißen. Das ständige Streben nach Selbstverbesserung nährt auf der anderen Seite unwillkürlich das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Und umgekehrt verstärkt das Gefühl, ich genüge nicht, ich bin zu wenig, ich bringe zu wenig, diese angestrengte Anspannung. Selbstoptimierung und das Gefühl, nicht zu genügen, sind wie zwei Seiten einer Medaille. Der ständige Druck, optimiere dich oder du bist raus, treibt zum Ego-Tuning an und die Spirale schraubt sich immer mehr nach oben und zugleich nährt sie eben das Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht erfolgreich genug, reich genug, machtvoll genug, beliebt genug, spirituell genug. Die Scham greift nach einem. Natürlich, die Beschleunigung und Steigerung der Moderne bringen großartige Errungenschaften mit sich. Aber es wird heute auch immer offensichtlicher, der ständige Optimierungsdruck wirkt sich negativ aus auf die Beziehung mit sich selbst, auf die Beziehung zu anderen und auf die Beziehung zur Umwelt und auch zur Natur. Das zeitgenössische Credo, optimiere dich, denn die Möglichkeiten sind da, überfordert heillos. Ja, es ist ein zerstörerischer Mythos. Mein Grundgedanke, der mich in dem Buch mit sich selbst befreundet sein geleitet hat, lautet: Die Kunst, Freundschaft mit sich selbst zu schließen, bildet ein Gegengewicht zu diesem Druck, sich permanent perfektionieren und verbessern zu müssen. Natürlich, zur Selbstfreundschaft gehören auch Techniken, wie etwa die einer guten Zeiteinteilung oder einer Work-Life-Balance. Und selbstverständlich beinhaltet die Freundschaft mit sich selbst, die eigenen Fähigkeiten zu fördern, das Glück zu erfahren, das darin liegt, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und über sich selbst hinauszuwachsen. Darin liegt ja auch ein Glück. Doch das Entlastende und Befreiende einer Freundschaft liegt eben auch darin, dass ich nicht immer gut drauf sein muss, sondern dass ich in der Gegenwart eines Freundes oder einer Freundin auch unvollkommen und verletzlich sein kann. Die eigenen Grenzen und Unausgegorenheiten, Schwächen und Mittelmäßigkeiten, all das hat eben auch Platz in einer Freundschaft. Analog in der Freundschaft mit sich selbst. Graben und Größe, Mittelmäßiges und Bedürftiges hat Platz. Als ich mich angefangen habe mit dem Thema Selbstoptimierung und der Gedanke der Freundschaft als ein mit sich selbst, als ein Gegengewicht, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist mir eine ziemlich witzige Sache passiert. Und zwar habe ich aus beruflichen Gründen eine Facebook-Seite eröffnet im Rahmen des Projektes Impuls Leben. Und da erschien als erste Botschaft, wenn man sich da so auf Facebook einträgt, war das erste, was ich zu lesen bekam: Du hast null Freunde. Super Ansage, oder? Du hast null Freunde. Glücklicherweise schloss sich unmittelbar die Ermutigung an, wir helfen dir, Freunde zu finden. Ich habe weder der Aussage Glauben geschenkt, dass es keine Freunde in meinem Leben gibt, noch habe ich das Angebot angenommen, dass Facebook mir jetzt Freundschaften verhilft. Wohl aber wurde ich nachdenklich, Melanie, du weißt um Freunde an deiner Seite, auf die du bauen kannst und die sich auf dich verlassen können. Aber wie sieht es im Umgang mit dir selbst aus? Bist du im Großen und Ganzen mit dir und deiner Geschichte befreundet? Diese Frage zu stellen lohnt sich, denn ich selbst bin der Mensch, mit dem ich lebenslang zusammenlebe. Manchmal fühle ich mich wohl in meiner Haut und ehrlich gesagt, manchmal finde ich es ziemlich anstrengend, ich zu sein. Ha, ich sehe schmunzelnde Gesichter. Es gilt auch für Sie. Sie verbringen von morgens bis abends, vom ersten bis letzten Atemzug in Ihrer eigenen Gesellschaft. Sie sind lebenslänglich an sich gebunden. Manchmal fühlt es sich vielleicht auch an wie lebenslänglich und manchmal ist es auch sehr angenehm und schön. Angesichts dessen, dass wir immer in unserer eigenen Gesellschaft die Zeit verbringen, läge es doch nahe anzunehmen, dass Menschen ein großes Interesse daran haben, den Raum der Selbstbeziehung zu pflegen. In einer Art und Weise, dass man im Großen und Ganzen recht gut mit sich klarkommt. Doch sowohl in meiner Arbeit, in Seelsorge, in Kursen, als auch im Blick auf das eigene Leben, geht mir immer wieder auf, dass häufig das Gegenteil der Fall ist. Wie oft stehen Menschen sich selbst im Weg, liegen mit sich im Streit, etwa mit dem eigenen Körper, mit Charaktereigenschaften, mit Schwächen und Mittelmäßigkeiten oder mit Wunden, die einem das Leben zugefügt hat. Es herrscht gewissermaßen ein Bürgerkrieg im eigenen Innern. Und das raubt unglaublich viel Energie, Lebensfreude und beeinträchtigt unsere Beziehungsfähigkeit. Daher glaube ich, dass die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, wesentlich dazu beiträgt, zu einem gelingenden Leben. Dass die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, von einem übermäßigen narzisstischen Ausrichtung, darauf werde ich gleich noch ein bisschen auch eingehen, befreien kann, ein Stück da abschmelzen kann und zu einem Selbstwertgefühl führen kann, wo ich mit mir ein Stück auch im Frieden bin. Wachsen wir in dieser Freundschaft mit uns selbst, tun wir uns selbst, den Mitmenschen und unserem Umfeld einen großen Gefallen. Doch was heißt das, mit sich befreundet zu sein? Ich möchte, bevor ich das an zwei Beispielen, Lebensbereichen exemplarisch darstelle, Ihnen kurz eine Frage stellen und Sie einladen, dass Sie so im Stillen für sich einen Augenblick überlegen, wann nenne ich jemanden einen guten Freund oder eine echte Freundin? Wann nenne ich jemanden einen guten Freund oder eine echte Freundin? Einfach mal so für sich einen Augenblick überlegen. Nettes breitet sich so ein Lächeln auf den Gesichtern aus. Wenn man an Freunde denkt, weckt das positive Emotionen an Freundschaften. Oder kann das, wenn sie nicht zerbrochen sind, weckt das positive Emotionen. Vielleicht kamen Ihnen im Nachdenken Gedanken wie, ein guter Freund, eine echte Freundin ist eine Person, die mir zuhört, die sich mit mir freut, wenn sich mein Leben so wie im Fluss anfühlt. Prall und gut anfühlt, die Mut macht, wenn ich vor einer Herausforderung zurückscheue, die mir aufhilft, wenn das Leben oder ich selbst mir ein Bein gestellt haben. Ein echter Kumpel ist jemand, der mir Fehler nachsieht, der aber auch den Mut hat, mich zu kritisieren und herauszufordern. Sprich, ein Mensch, auf den ich bauen kann. Mit sich selbst befreundet zu sein, funktioniert ähnlich. Es bedeutet, dass jemand sich selbst etwas wert ist und dass er in dieser wertschätzenden, wohlwollenden Haltung sich auf sich selbst mit all seinen Aspekten einlässt. Auf die Gaben und Grenzen, die Größe und Erbärmlichkeit, auf die Träume und Visionen, die Sprache des Körpers und die leise Stimme der Sehnsucht und der Gefühle. Ich möchte Ihnen anhand zweier Lebensbereiche exemplarisch ein wenig verdeutlichen, was es bedeuten kann, in der Freundschaft mit sich zu wachsen. Und Sie werden sehen, ich greife immer wieder die Analogie der Freundschaft auf, weil das ist, so meiner Erfahrung nach, ein ganz, ganz tolles Bild. Ich glaube, jeder Mensch hat Erfahrungen mit Freundschaft und sei es in dem Sinne, dass er sie schmerzhaft vermisst. Jeder hat eine Vorstellung von Freundschaft und viele haben auch tatsächlich Erfahrungen. Das heißt, es ist ein erfahrungsgesättigtes Bild. Es ist ein Bild, das positive Emotionen wachruft und damit anzieht, attraktiv ist. Und es ist ein ungemein produktives Bild, nämlich, also jetzt im Blick darauf, mit sich selbst dann entsprechend umzugehen. Denn mein Eindruck ist, wir Menschen sind häufig emotional wohlwollender und emotional intelligenter im Umgang mit anderen als mit uns selbst. Und daher ist mein Eindruck, dass wir durchaus uns was abschauen können von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, um auch in einer guten Selbstbeziehung wachsen zu können. Ein erster Gedanke, was es bedeuten kann, in der Freundschaft mit sich zu wachsen, wie als erstes der Blick auf eine zwischenmenschliche Beziehung. Eine zwischenmenschliche Freundschaft lebt vom echten Interesse und Wohlwollen, im echten Interesse aneinander. Mit einem Freund oder einer Freundin möchte ich gemeinsam Zeit verbringen und umgekehrt beginnt eine Freundschaft zu bröckeln, wenn tausend andere Dinge wichtiger werden, als zum Beispiel mal gemeinsam ein Bier trinken zu gehen oder eine Fahrradtour zu machen. Fehlendes Engagement und Desinteresse untergraben eine vertrauensvolle Beziehung, bis sie dann irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Was bedeutet das analog für den Umgang mit sich selbst? Es braucht zuallererst ein waches Interesse an der eigenen Person. Vielleicht denken Sie, ach, wir haben doch gerade gehört, der Grundwasserpegel des Narzissmus steigt, alle denken als erstes an sich selber. Da ist doch überhaupt nichts Besonderes dran, sich für sich zu interessieren. Jeder und jede ist sich selbst die Nächste. Aber, auch das ist ja vorhin deutlich geworden, narzisstisch geprägte Personen scheuen davor zurück, sich selbst wirklich zu begegnen, auch in dem, was nicht so gelingt oder in dem, wer sie als Person als Ganze sind. Den umtriebigen Alltag so zu gestalten, dass man immer wieder neu den Kontakt mit sich sucht, ist alles andere als selbstverständlich. Zwar seufzen viele sehnsüchtig, hätte ich doch endlich mal mehr Zeit für mich. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, wird sie häufig nicht in die Tat umgesetzt. Denn sich fern von Trubel und Geschäftigkeit mit sich selbst zu verabreden, weckt Widerstände. Besonders intensiv kann man sich begegnen, wenn die Stimmen um einen herum zum Schweigen kommen. Eine solche Verabredung mit der Stille fordert heraus, denn nun ist man einer Person in besonderer Weise ausgeliefert, sich selbst. Wenn das geschäftige Grundrauschen verebbt, taucht auf, wovor man ansonsten so gerne mit kleinen Tricks flieht. Einsamkeit, Ausweglosigkeit, Schuld, Eifersucht, Sorge, Angst. Dem weicht man lieber aus. Karl Valentin bringt es selbstironisch auf den Punkt, wenn er schreibt, morgen gehe ich mich besuchen. Hoffentlich bin ich daheim. Ich glaube, die Angst davor, sich selbst zu begegnen, die Angst davor, mal mit sich selbst allein zu sein, ist ein wahnsinnig großes Hindernis auf dem Weg hin zu einem guten Umgang mit sich selbst und auf dem Weg hin zu einer tragfähigen Beziehungskraft. Doch nur in dem Maße, in dem jemand immer wieder bei sich selbst eincheckt, wird er in Tuchfühlung mit sich kommen. Wird er mehr aus der oder sie mehr aus der eigenen inneren Mitte leben können, wissen, was ihr wichtig ist, was ihr gut von der Hand geht, wo Grenzen liegen. Und von daher kann es sehr hilfreich sein, Gewohnheiten zu etablieren, um immer wieder in den inneren Spiegel zu schauen. Vielleicht kommen wir hinterher noch anschließend ins Gespräch auch darüber, was das konkret bedeuten kann, warum es so schwierig ist und wie es gehen kann. Eine zwischenmenschliche Freundschaft lebt von wohlwollendem Interesse und Zeit füreinander. Eine gute Selbstbeziehung, eine gesunde Selbstbeziehung lebt vom regelmäßigen Check-in bei sich selbst. Ich möchte einen zweiten Aspekt einbringen. Das kann ich meine Schrift nicht lesen. Das ist ohne Brille schon schwierig. Ich werde es ohne machen. Ein zweiter Gedanke, der im Blick darauf, wie geht ein Mensch damit um, wenn er auf Dinge an sich stößt, die er nicht leiden mag. Da kommt entweder der Selbstkritiker zum Zug, eine recht verbreitete Stimme im Innern vieler Menschen, oder eben eine zwanghafte, allzu große Selbstidealisierung, um diese Dinge auszublenden. Das können zwei Auswege sein oder Sackgassen oder auf jeden Fall Versuche, das zu umgehen. Es wird gemutmaßt, dass Menschen mit einer narzisstischen Störung oder dort, wo sie ausgesprochen narzisstische Züge aufweisen, sich nur für sich selbst interessieren. Doch es ist lediglich ein Pseudointeresse, das sie sich entgegenbringen. Denn in Wahrheit idealisieren sie sich, anstatt dass sie sich wirklich für sich interessieren. Sie interessieren sich für das Ich, das sie zu sein glauben, und müssen dieses Ich ständig bewundern. Freundschaft mit sich selbst kann bewirken, dort, wo es jetzt nicht eine hartnäckig narzisstische Erkrankung ist, sondern dort, wo also dieser Narzissmus ein bisschen übermäßig wird, wo, denke ich, immer wieder Menschen auch reinrutschen. Dort, wo jemand in der Freundschaft mit sich selbst wirkt, kann das dazu führen, dass dieses Bedürfnis, sich selbst dauernd idealisieren zu müssen, abschmilzt. Dass ich mich Stück für Stück mehr so wahrnehmen und wahr sein lassen kann, wer und wie ich bin. Es geht also um das Aussteigen aus der Selbstidealisierung oder aus der gnadenlosen Selbstkritik, die, glaube ich, die Kehrseite der Medaille ist. Ich möchte ein Beispiel bringen aus einem Gespräch. Ich habe ein Beziehungsproblem. Nein, nicht mit anderen, sondern mit mir selbst. Das fängt schon an, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Ich mag den Typen nicht, der mich da übernächtigt und mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen entgegen anblickt. So kommentierte ein 50-Jähriger mit Humor, aber auch mit einem Schuss Selbstverachtung sein Aussehen. Ähnlich negativ fällt das Urteil von vielen aus, wenn sie in ihr eigenes Innere blicken. Denn jeder Mensch hat Eigenschaften und Verhaltensweisen, die er oder sie nicht leiden mag. Zu schüchtern, zu dominant, zu bequem, zu redselig, zu durchsetzungsschwach. Der innere Selbstkritiker gehört zum Volksleiden Nummer 1. Die meiste Selbstkritik kommt daher in inneren Dialogen, etwa wie, oh, war ja nicht anders zu erwarten. Typisch du, du kriegst auch nichts auf die Reihe. So kommentiert der innere Miesmacher ein Missgeschick. Und jedem Erfolg ruft er hinterher, schon ganz okay, aber. Überhaupt, dieses zersetzende Aber erfreut sich großer Beliebtheit. Mit ihm lässt sich treffsicher jeder positive Blick und jede Selbstwertschätzung untergraben. Geht Ihnen das auch so? Würde mir eine andere Person all das an den Kopf werfen, mit denen ich mich bisweilen im Stillen selbst beschimpfe, hätte ich die Nase voll von dieser Person. Ich würde verärgert das Gespräch abbrechen, auf Abstand gehen und denken, rutsch mir doch den Buckel runter. Mir selbst höre ich zu, glaube fast jedes böse Wort und versuche, diese vorwurfsvolle Antreiberin meiner selbst zufriedenzustellen, was häufig eine vergebliche Liebesmühe ist. Woher kommt eine solche Geringschätzung oder gar Selbstverachtung? Oder umgekehrt, das ist die andere Seite der Medaille, im Erleben des Ungenügens, woher kommt oft eine solche Selbstidealisierung? Ich denke, ein wichtiger Grund liegt, ich habe es eingangs kurz benannt, im Druck unserer Leistungsgesellschaft. Die Aufforderung, optimiere dich oder du bist raus, fordert, dass man ständig das Beste aus sich macht. Das Fatale ist, dass es zu jedem Besten immer noch eine Perfektion gibt und sich daher diese Selbstoptimierung wie von selbst nach oben schraubt und auf der Rückseite das Gefühl nährt, ich genüge nicht. Und entweder wird dieses Gefühl des Ungenügens ausgeblendet im Sinne einer unrealistischen Selbstidealisierung oder der Selbstkritiker schlägt zu. Ich glaube, viel Ärger mit sich selbst entsteht dadurch, dass man zu hohe Erwartungen an sich hat. Wie oft kommt es zu einem inneren Datenabgleich zwischen Ist und Soll? Bin ich gut genug, selbstsicher genug, eloquent genug? Bin ich ... genug? Da hat jeder seine eigenen Worte. Ein solches Abgleichen zerfrisst das eigene Selbstwertgefühl, weil man von außen sich dirigieren lässt und von dem, was also sein Selbstwertempfinden von außen herbekommt. Und es wirkt umso zersetzender, je mehr man sich an unerreichbaren Perfektionsvorstellungen misst. Perfektionsvorstellungen, die einem ja dann auch entgegenkommen im Fernsehen, Werbung etc. Ich bin jetzt gerade mit der U-Bahn gekommen, also ich bin jetzt nicht mit dem Auto gekommen. Und da war eine Werbung für Partnerschaftsvermittlung unten in der U-Bahn. Gibt es da ja ganz häufig, gell? Partnership. Und diese Partnerschaftsvermittlungen, die versprechen einem irgendwie immer dieses ungetrübte Glück. Oder bei Kochsendungen im Fernsehen brennt nie etwas an. Kein Wunder, dass man im Vergleich mit solchen Maßstäben schlecht dasteht. Der an Optimierung geschulte Blick sieht eine Sache grundlegend falsch. Er übersieht, Grenzen und Schwächen sind wie Stärken und Begabungen keine ethischen Kategorien. Das heißt, bei ihnen handelt es sich nicht um etwas, das sein soll oder nicht sein soll, sondern es sind Grundgegebenheiten unseres Daseins. Schwäche und Stärke, Lichtes und Dunkel, Großes und Erbärmliches prägen das Leben eines jeden Menschen, selbst das eigene. Wer das in das eigene Selbstbild zunehmend integrieren kann, wird wohlwollender mit sich umgehen, wird mit einem gesünderen Selbstwertgefühl durchs Leben gehen. Vielleicht werfen Sie im Stillen ein, das ist ja schön und nett, was die Melanie Wolfers da erzählt, aber was ist, wenn ich auf Verhaltensweisen oder Eigenschaften stoße an mir, die in der Tat kritikwürdig sind? Viele meinen, dass in diesem Fall ein freundlicher, ja freundschaftlicher Umgang mit sich selbst fehl am Platz sei. Denn das verführe nur dazu, dass man lasch in den Seilen hängt, ich komme vom Meer, dass man so lasch in den Seilen hängt, sich nicht anstrengt, anstatt ordentlich sich zu bemühen, diese Fehler zu überwinden. Aber das ist falsch. Niemand wird dadurch zu einem besseren Menschen, dass man auf ihn einprügelt. Die menschliche Fähigkeit, sich weiterentwickeln zu können und zu wollen, lebt von einer wohlwollenden Atmosphäre. In der Erziehung ist das hinlänglich bekannt. Im Umgang mit sich selbst lebt der Glaube an den Prügel der Selbstkritik oft hartnäckig fort. Doch das ist wie in einer Freundschaft. Da weiß jemand um meine Stärken und Schwächen, Erfolge und Niederlagen und nimmt mich so an, wie ich bin, auch wenn er längst nicht alles gutheißt, was ich so tue. In der Gegenwart einer solchen Person lässt sich aufatmen. Es ist wie ein Zuhause ankommen. Ich darf sein, wie ich bin. Und gerade deswegen muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Und gerade deswegen kann und will ich mehr zu der Person werden, die ich sein kann. Mit sich selbst befreundet zu sein, funktioniert ähnlich. Will ich Frieden schließen, auch mit dem, was dem eigenen Selbstbild widerspricht, dem Unansehnlichen und Bedürftigen, mit meinen Grenzen und Schwächen, mit meinem zerbrechlichen Selbstwertgefühl. Wenn Dinge im Leben nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen, wenn wir auf Punkte treffen an uns, unter denen wir leiden und unter denen wir andere leidend machen, ist die Frage, wie geht jemand damit um? Ich denke, der Gedanke der Freundschaft mit sich selbst wird in diesem Punkt nochmal konkreter, als sich selbst Mitgefühl entgegenzubringen. Mitgefühl ist etwas, zu dem wir fähig sind durch Spiegelneuronen. Wir fühlen, wenn jemand sich auf in der Hand haut, fühlen wir mit, oh, das tut weh. Und versuchen die Person dann zu trösten oder weiß ich nicht, Wasser zu bringen, damit sie Eis zu bringen, damit sie ihren Finger kühlen kann. Selbstmitgefühl würde bedeuten, dort, wo wir an etwas leiden, wo wir unter uns selber leiden, weil uns etwas so nicht gelingt wie gewünscht oder weil einem Eigenschaften wirklich schon das Leben immer wieder auch schwer machen und man sich eigentlich wünscht, ein ganz anderer zu sein, dann nicht noch den Prügel der Selbstkritik zu schwingen, sondern sich Wohlwollen entgegenzubringen im Sinne von, ja, ich mache mich dafür jetzt nicht noch nieder und sage, ja, das ist auch wirklich schwer, dass du das und das mitbringst von deiner Charaktereigenschaft her. Ich glaube, das verändert die Atmosphäre im Umgang mit sich selbst, die dann auch erst die Basis ist, um möglicherweise auch ein Stück über sich selbst hinauswachsen zu können. Ich möchte hier Franz von Assisi zitieren. von dem ich habe mich mit ihm ein bisschen intensiver beschäftigt, nicht glaube, dass er, aber ich kenne jetzt die Krankheitsbilder nicht so genau, aber unter dieser, über dem demütigen Narzissmus, so hieß es, gell, gelitten hat. Von ihm wird eine sehr bemerkenswerte Geschichte berichtet, die er selber beschreibt in seinem Testament. Er schreibt, der Anfang seiner Bekehrung sei gewesen, dass er einen Aussätzigen, also einen Leprösen, umarmt habe. Zuvor war er vor diesem Kranken aus Angst vor Ansteckungsgefahr davongelaufen und hatte sich geekelt. Diese Szene lässt sich auch deuten als Flucht vor der eigenen Versehrtheit. Indem Franziskus den Aussätzigen umarmt, umarmte auch sein eigenes Menschsein mit seinen Grenzen und seinem Schatten. Und in diesem Augenblick geht ihm die befreiende Kraft bedingungsloser Liebe auf. Die Erfahrung, dass das eigene Leben mit seinem Gelungenen und Zerbrochenen im Großen und Ganzen geborgen ist, berührt die Mitte christlicher Spiritualität. Das Vertrauen, sich nicht perfektionieren zu müssen, um ein wertvoller Mensch zu sein, befreit. Das Vertrauen befreit von der Angst, nicht zu genügen. Also von jener, auch gesellschaftlich getriggerten Angst, die einen so schnell in Selbstidealisierung oder in gnadenlose Selbstkritik hineinmanövriert. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Es waren zwei Beispiele, an denen ich Ihnen exemplarisch verdeutlichen wollte, was es bedeuten kann, mit sich befreundet zu sein und die Freundschaft als Analogie zu nehmen für die Beziehung mit sich selbst, das Interesse und die Zeit für den anderen, der regelmäßige Check-in bei sich selbst und hier so der Gedanke, liebe deine Grenzen und Fehler wie dich selbst und somit auch den Selbstkritiker oder die Selbstidealisierung ein Stück entthronen zu können. Nun ein abschließender Gedanke auf die Bedeutung von gelebter Spiritualität. Ich bin überzeugt, dass an der Wurzel der gesellschaftlichen Krise, die in eine Kultur des Mangels führt, auch eine spirituelle Krise liegt. Die gesellschaftlich konditionierten Ängste, ich bin nicht gut, schön, erfolgreich genug, ich gelte nicht genug, ich besitze nicht genug, diese gesellschaftlich konditionierten Ängste entspringen auch einer spirituellen Entfremdung. Auch. In unserer westlichen Kultur erfährt sich der Mensch zunehmend als chronisch ungenügend und unzureichend, als unverbunden und vereinzelt. Hier greift die Scham nach einem. Die Scham, nicht okay zu sein, zu klein geraten zu sein, irgendwie daneben zu sein. Und das manövriert viele in die Optimierung, in die Selbstidealisierung oder auch beispielsweise in maßlose Besitzgier. Hilft eine gelebte, gesunde Spiritualität, um in der Freundschaft mit sich zu wachsen? Ja. Wenn ich ahne, dass ein göttliches Du mich und alle Menschen von innen her bejaht, dann befreit das von dem Damoklesschwert, nicht zu genügen, vereinzelt zu sein, ungenügend zu sein. Dann reift ein tragfähiges Ja heran zu sich selbst und zu anderen. Aber leider wird in der Kirche oft Religion mit Moral verwechselt und es herrscht ein immenser Perfektionismus und Perfektionsdrang in den Kirchen. Man muss die richtige Liturgie, die richtigen Worte, die richtige Kleidung, das richtige Gebet, den richtigen ethischen Lebenswandel haben. Ich glaube, es gibt auch in den Kirchen einen ganz verbreiteten praktischen Atheismus, einen konkret gelebten Atheismus. Nämlich, ich halte eine gnadenlose Selbstkritik für einen konkret gelebten Unglauben, genauso wie eine ständige gnadenlose Selbstidealisierung, wo wirklich genügend Freiheit mit im Spiel wäre. Denn, warum meine ich, dass es ein gelebter Unglaube ist? Weil ich in dem Maße, in dem ich mich gnadenlos selbst kritisiere oder gnadenlos selbst optimiere, unverbunden bin mit dem Ja, das jedem Menschen von der Wurzel her zugesprochen ist. Richard Rohr sagt einmal, it's not necessary to be perfect, it's necessary to be connected. It's not necessary to be perfect, it's necessary to be connected. Im Glauben geht es nicht um Perfektion und Vervollkommnung, sondern um die Erfahrung, in einem größeren Ganzen geborgen zu sein, eben nicht Gott sein zu müssen. In der Apostelgeschichte heißt es, in ihm, oder man kann sagen in der göttlichen Liebe, in ihr bewegen wir uns, sind wir und leben wir. Und Glauben meint, glaube ich, wach zu werden für diesen großen Zusammenhang, in dem der Mensch sich immer schon bewegt, ein Zusammenhang, der Liebe heißt. Wach zu werden für diese Grunddimension, I'm always connected. Wo einem das aufgeht, I'm always connected oder ich bewege mich in der Liebe, wo einem das aufgeht, kann Veränderung geschehen. Denn verändern tut allein Liebe. So ähnlich wie wir vorhin gehört haben, Narzissten zu loben. Und dann kann Stückchen für Stückchen, kann da auch eine Freiheit wachsen, dass es da nicht eine Sucht ist nach Lob und Anerkennung. Oder in der Freundschaft, in der zwischenmenschlichen Freundschaft, wo ich angenommen bin, in dem, wie ich bin, das gibt die Basis, um auch mich zu verändern und über mich hinauszuwachsen. Verändern tut allein Liebe, I'm always connected. Die Bibel spricht davon, die Sonne scheint über Guten und Bösen, es regnet über Gerechten und Ungerechten. Die Liebe schafft Raum, in ihr kann beides sein, Lichtes und Dunkles. Und sie fördert das, was Leben bringt. Denken Sie an die Zachäus-Geschichte und damit komme ich dann jetzt auch zum Abschluss. Zachäus, der am Ende der Geschichte von dem Zöllner, der von allen gemieden ist und so, und Jesus geht auf ihn zu, ziemlich originell, und sagt, er lädt sich ja bei ihm ein, ne? Ich möchte bei dir zu Gast sein. Also er macht durch seinen Wunsch Zachäus zum Gastgeber. Und diese Selbsteinladung Jesu, das heißt dieses Zugehen Jesu auf den Zachäus, bewirkt Verwandlung, Transformation, sodass am Ende nachher heißt, ja, und der Zachäus merkt, er hat echt Mist gebaut und gibt das, was er ungerecht als Zolleintreiber sich von den Leuten geholt hat, zurück und sogar noch über das Erbeutete hinaus. Verändern tut allein Liebe. Glaube ist nicht Moral, sondern die Erfahrung des I'm always connected verändert, macht freier von der Angst um das eigene Ich und macht freier für tragfähige Beziehungen und echtes Engagement für andere. Soweit einige Gedanken von meiner Seite. Danke.